Das ist ein Montag, wo ich eins fest beschlossen habe, lieber Thomas. Wir brauchen einen Schiedsrichter für unseren Podcast. Es ist so. Es ist endlich soweit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wir können uns endlich einen anschaffen.
Ja, aber ich habe so das Gefühl, nach dem Wochenende, wenn ich das Ganze sehe mit VAR und Elfmeterentscheidungen, das ist ja eh dein Lieblingsthema. Also ich muss am Wochenende sagen, da waren so viele schlechte Elfmeterentscheidungen zum Beispiel dabei, dass ich gerade das Gefühl habe, wir schlittern in die nächste Krise rein. Und irgendwie muss ich auch wirklich sagen, tun mir die Schiedsrichter fast schon leid, weil in diesem Spannungsfeld, es könnte ja ein VAR Sachen zurücknehmen und sowas und dann bleibt er doch alleine da. Also wenn ich an die beiden Elfmeter in Mainz und in Augsburg denke zum Beispiel, finde ich es echt schwierig.
Ich finde vor allen Dingen, das ist sehr hilfreich deshalb, weil wenn wir einfach mal unterschiedlicher Tipp-Ansichten sind zum Beispiel, ja. Dann könnte, wenn wir einen Schiedsrichter hätten, dann könnte ich anschließend in die Kabine gehen und einfach den Schiedsrichter zur Sau machen, obwohl ich beschissen getippt habe. Weißt du? Also so wird doch ein Schuh draus.
Ja, das war auch ein Thema natürlich. Das war natürlich auch ein Thema, klar.
Oder? Das ist doch richtig geil. Ich finde die Idee brillant. Einfach, dann könntest du drauf zugreifen, wenn du irgendwie gerade ablust in den ganzen Tipperei-Geschichten.
Genau. Ja. Also das ist ja besonders zu empfehlen. Das ist ja besonders zu empfehlen für Spieler oder Mannschaften, die eigentlich immer gewinnen. Wenn sie nicht gewinnen, ist es der Schiedsrichter schuld.
Richtig. Und normalerweise gewinnst du immer oder ich immer. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann können wir einfach auf den Schiedsrichter draufprügeln. Also wer Lust hat, schreibt uns einfach eine E-Mail und bewerbt euch vielleicht irgendeinen Schiedsrichter, der jetzt nicht mehr im Amt ist. Herr Gräfe zum Beispiel, lieber Manuel, einfach E-Mail schreiben und dich als Schiedsrichter bei uns bewerben. Ich find's gut. Und wenn du das tust, dann muss man sagen, hast du vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, also, das ist ja wirklich Wahnsinn, was an diesem Wochenende los gewesen ist. Man kann es ehrlich gesagt kaum begreifen. Es sind Schiedsrichterentscheidungen gefallen, es sind verrückte Ergebnisse gefallen, es ist vogelgewild gewesen in der Kabine und es ist ein Trainer entlassen worden. Das reicht ja im Grunde genommen schon für 5 Podcasts eigentlich alles. Wollen wir vielleicht vorne beginnen? Horst Steffen, ich glaube, das ist so die prominenteste Entscheidung seit einiger Zeit. Das war aber auch schon ein bisschen abzusehen und ich habe mir wirklich mal einen Rundumblick verschafft. Und das Interessanteste eigentlich an dieser Trainerentlassung war das Interview von Clemens Fritz im Doppelpass. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Teile davon habe ich gesehen.
Ja, wo auch dein geschätzter Kollege Christian Straßburger dann doch deutliche Worte gefunden hat. Und die haben mir sehr gut gefallen, weil er auch an Clemens Fritz gesagt hat, also Co-Trainer bleiben, was ändert sich denn jetzt? Also was passiert denn jetzt? Und wenn Clemens Fritz sagt, war doch alles gut, also der hat dran geglaubt. Und warum entlässt man denn einen Trainer, der noch an alles glaubt und wir eigentlich auch? Und also es waren harte Töne und ich glaube auch Stefan Effenberg hat mit im Orchester mitgesungen. Also es war ganz schön wild. Ordne du das doch mal so ein bisschen ein. Also ich meine, wir haben lange schon drüber gesprochen, dass das kommen wird. Dass es aber jetzt kommt, nach dem 1-1, ist schon irgendwie ein bisschen kurios, oder?
Also ich habe tatsächlich auf dem Weg zum Betzenberg die ARD-Konferenz gehört und habe gedacht beim 1-1, okay, das gibt eine weitere Woche für Horst Steffen, weil wenn du mit solchen Emotionen dann noch einen Punkt holst, dann hast du ja jetzt nicht die schöne Tasse übrigens, die du da gerade hast, mit dem Hamburg-Logo drauf.
Ich dachte, für dich heute.
Genau, das freut die Bremer wahrscheinlich auch, wenn wir über Bremen sprechen, dass da eine Hamburg-Tasse im Bild ist.
Total.
Dann hätte ich gedacht, dass es mindestens noch eine Woche weitergeht, weil man ja bei sowas dann sieht, okay, er hat die Mannschaft nicht verloren in Gänze, wobei mit einigen Spielern, kommen wir gleich auch noch drauf, es auch nicht ganz so unproblematisch war. Ja, es ist ja gar keine Frage, dass Clemens Fritz und Peter Niemeyer in der Kritik stehen. Du hast dich unter Ole Werner 3 Jahre stetig verbessert. Du warst immer im Dunstkreis der Europapokalplätze. Dann ging es um die Ausrichtung für die Zukunft. Ole Werner hat von sich aus hingeschmissen, macht jetzt eigentlich einen relativ erfolgreichen Job in Leipzig. Und du hast den Altersschnitt deines Kaders um 3 Jahre gesenkt, weil du auch Wiederverkaufswerte kreieren wolltest. Du hast Spieler wie Duxch und Berg abgegeben und hast eigentlich gedacht, und das habe ich auch gedacht, dass das passen würde mit Horst Steffen, mit seiner ruhigen Art, etwas zu entwickeln, eine sorgenfreie Saison zu spielen und dann sukzessive was zu entwickeln. Man kann die Fragen stellen, um deine erste Frage zu stellen. Ich finde nicht, dass man immer direkt einen kompletten Trainerstab entlassen muss, wenn man, Werder ist ja eh nicht so auf Rosen gebettet. Wenn du sagst, wir haben gute Co-Trainer im Verein, die einen guten Job machen, das gibt's an anderen Stellen auch. Ich glaube, dass es vielleicht eher darauf abgezielt war, weil Clemens Fritz gesagt hat, man kann Horst Steffen fachlich nichts vorwerfen. Das finde ich, ehrt ihn ja auch. Man muss ja auch nicht immer nachtreten. Trotzdem finde ich, dass man diese Trainerentlassung, so gern ich Horst Steffen mag und so sehr ich seine Art der Arbeit schätze, schon noch ein Stück weit nachvollziehen kann. Denn Parameter sind ja immer, wie sieht die aktuelle Tabellensituation aus? Schlecht in dem Falle, weil Werder mit dieser Mannschaft, finde ich, nicht so wenige Punkte haben muss. B, hast du einen unverkennbaren Spielstil, wo du sagst, ja, ich erkenne, was die Mannschaft will, aber es klappt aus den verschiedenen Dingen nicht? Komischerweise sehe ich das nicht richtig. Eine Handschrift, die ich bei Horst Steffen in jeder Mannschaft ab Monat 1 eigentlich gesehen habe. Und drittens, was ist mit einzelnen Spielern? Entwickeln die sich weiter spielerisch und haben die in dem ganzen Konstrukt eine ihnen angemessene Stellung? Sehe ich auch nicht, weil ich glaube, dass Horst Steffen 2, 3 Führungsspieler nicht mit für sich so begeistern konnte. Und ich sehe auch keinen Spieler, der sich jetzt erkennbar so verbessert hat, dass ich sage, oh, das ist Trainerarbeit. Das hat auch damit zu tun, dass sie wahnsinnig viele Verletzte haben. Das hat auch damit zu tun, dass sie auf dem Transfermarkt kein gutes Händchen hatten. Siehe Boniface zum Beispiel. Und das ist auch das Letzte, dass, glaube ich, die Fans zwar Ruhe schätzen, aber das alles so ein bisschen ambitionslos wirkt im Moment. Deshalb ist Horst Steffen gefühlt in Bremen die ärmste Sau. Aber dass man bei dem Punkt jetzt sagt, hey, es sind nur noch 14 Spiele, wir sind einen Punkt vom Relegationsplatz. Mit der Mannschaft, das kann nicht sein, deshalb müssen wir was wechseln, kann ich jetzt zumindest nicht als totale Fehlentscheidung hinstellen.
Aber kann es sein, dass Horst Steffen vielleicht einfach auch in Wahrheit nie richtig angekommen ist in Bremen? Also ich meine, du kommst aus Elversberg, du hast da ein Setting, wo du insgesamt als Trainer nicht Narrenfreiheit hast, aber du hast Entscheidungsgewalt, du bist die zentrale Figur dort, du baust auf, du feierst Erfolge, logischerweise dann, wenn du die Erfolge feierst, hast du logischerweise auch mehr Freiraum, gewöhnt man sich dran und kommt dann mit diesem Gefühl nach Bremen, wo alles anders ist. Ein Peter Niemeyer, der mit Sicherheit nicht ohne Selbstbewusstsein ist, ein Clemens Rütz, der mit Sicherheit nicht ohne Selbstbewusstsein ist, und so geht's eigentlich gerade weiter. Kann das sein, dass er sich da einfach verhoben hat, dass er gedacht hat, ach, guck mal, was ich da geschaffen habe, das verlängere ich jetzt in Bremen in der Bundesliga, wird relativ easy werden. Hast natürlich auch Selbstbewusstsein, weil du die Elversberger beinahe in die Bundesliga geführt hast. Aus Fähren kommst, das niemals vorstellbar gewesen wäre auf der Kaiserlinde. Ich glaube, die Fans gab es große Sehnsüchte, aber das war ja eine Entwicklung. Also kann es sein, dass er sich da einfach ein Stück weit verschätzt hat. Und das vielleicht auch Werder Bremen gedacht hat oder sich da auch ein Stück weit verzockt hat?
Man ist ja nie bei Gesprächen dabei. Und entweder matcht es zwischen Menschen oder es matcht nicht. Oder du entwickelst ein gegenseitiges Vertrauen und sowas. Und ich kenne alle diese Protagonisten zumindest aus einer jahrelangen Zusammenarbeit. Und ich halte Horst Steffen für einen extrem kompetenten, sozialverträglichen, total netten Typen. Das würde ich aber auch auf Clemens Fritz zumünzen. Und obwohl ich Peter Niemeyer von den dreien am wenigsten kenne, würde ich das auch sagen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie mit Sehnsüchten und Eitelkeiten und was weiß ich nicht. Vielleicht war es sogar umgekehrt, weil alle haben ja gesagt, inklusive der meisten Berichterstatter, und ich habe das auch gesagt, dass Horst Steffen von seiner Art zu arbeiten in dieses eher ruhige Werder-Umfeld schon gut reinpasst. Jetzt gibt es aber seit Jahren so ein bisschen auch den Vorwurf, auch von Werder-Fans, Mensch, wir waren mal so ein großer Verein, wir haben so einen großen Namen, wir müssen auch mal ein bisschen was riskieren. Eine Entwicklung wie bei Eintracht Frankfurt, die jetzige Situation ausgenommen, Die muss doch auch bei uns mal möglich sein. Und das sehe ich eigentlich auch so. Klar, es wird immer mit wirtschaftlichen Zwängen argumentiert, aber du musst ja auch irgendwann mal wieder attraktiv und sexy sein, dass die Leute sagen, okay, hier lohnt es sich zu investieren. Und vielleicht war es insgesamt alles ein bisschen zu vorsichtig und alles ein bisschen zu ruhig. Und ich habe gerade schon die angesprochen, die weggegangen sind. Und wenn du dann auch noch, wenn du dann auch noch drauf guckst, wer jetzt auch gefehlt hat, ein Weise hat gefehlt, ein Agu, ein Niklas Stark, ein Amos Pieper, das sind für diese Mannschaft schon, glaube ich, auch Leistungsträger. Also da ist schon eine Menge zusammengekommen. Aber du hattest, glaube ich, in der Vergangenheit oft das Gefühl, okay, jetzt wird's richtig eng für Werder. Und dann gewinnen sie auch mal überraschenden Heimspielen. Also unter der Woche gegen Hoffenheim, das war bemüht, aber harmlos. Gladbach ist eigentlich ein Konkurrent. Ja, es war ja so. Also es war jetzt nicht so, dass
bemüht, aber harmlos.
Ja,
mag die Formulierung einfach, ja.
Ja. So würde ich es dann sehen. Und ich glaube, dass man noch so ein bisschen Angst hat vor dieser Abstiegssituation, die es vor 4 Jahren gab, wo man ja relativ früh 30 Punkte hatte und noch 10 Spieltage. Und ich glaube, man hat bis zum Ende nur noch 3 oder 4 Punkte dazu bekommen und ist dann abgestiegen. Ich glaube, diese Angst ist da und klar ist jetzt auch, es geht jetzt irgendwann dann auch um die Entscheider. Und deshalb glaube ich, hat Clemens Fritz die Notbremse gezogen. Ich sage nicht, dass sie mit Horst Steffen abgestiegen wären. Verstehe mich bitte nicht falsch. Aber in so einer Situation habe ich schon noch Verständnis, wenn du sagst, nee, das ist nicht das, was wir uns gewünscht haben. Und deshalb, lieber Horst, ist es zu Ende. So leid es mir für ihn persönlich und auch als Trainer tut. Und eine Sache vielleicht noch. Ich befürchte, dass es für ihn auch jetzt schwer wird, in der Bundesliga nochmal einen Job zu bekommen, was ich sehr schade finden würde, weil das ein guter Trainer ist unbestritten. Ich erinnere mich an die Aussagen, nachdem Sandro Wagner weg war. Ja, der kommt auf jeden Fall nochmal in die Bundesliga, wo ich ja gesagt habe, oh, der Arbeitsnachweis war bisher aber noch nicht. Ne? Genau. Da finde ich, hat Horst Steffen in Vereinsarbeit schon mehr Qualitätsarbeit abgeliefert. Und ich würde mir einfach für ihn wünschen, dass er nochmal eine Chance bekommt.
Wer ist der Nachfolger? Marco Rose?
Würde ich jetzt fast nicht glauben, weil Marco Rose hat vorher Leipzig und Dortmund trainiert. Ich glaube, er sieht sich immer noch in dem obersten Regal, dass Frankfurt nicht geklappt hat. Ich glaube, Frankfurt hätte er gemacht, weil du musst ja dann auch
nach wie vor kurios. Aber ja.
Ja, was heißt kurios? Ich ganz persönlich glaube, dass Marco Rose eine der heißesten Aktien auf dem Trainermarkt war, als er in Salzburg war, weil er da eine Handschrift hatte. Die haben Fußball gespielt, das war Wahnsinn. Dann hat er Gladbach in die K.O.-Runde der Champions League geführt. Bis dahin war das eine Trainerkarriere wie aus einem Guss. Und dann hat er nach 15 Monaten, obwohl er den Gladbach-Fans gesagt hat, ist ein cooler Verein, mit denen würde ich gerne auch was in die Vitrine stellen, hat er mit Borussia Dortmund verhandelt. Und das hat meiner Meinung nach dem Ganzen einen Knick gegeben, weil der coole Marco Rose, der so in die Fußstapfen von Jürgen Klopp treten sollte, ich glaube, das hat bei irgendwelchen Leuten auch was gemacht. Es ist nicht schlimm, wenn Borussia Dortmund für dich attraktiv ist, aber Borussia Mönchengladbach ist ein sehr attraktiver Verein. Und dann nach 15 Monaten und diesen Aussagen zu den Trainer, zu den Fans zu gehen, zu verhandeln und dieses unschöne Ende, das hat was gemacht. Also auch nicht nur mit Leuten in Gladbach, sondern insgesamt. In Dortmund war es punktemäßig mit Platz 2, aber in einem weiten Abstand auf die Bayern okay. Allerdings ist er da sang- und klanglos aus beiden Pokalwettbewerben ausgeschieden. Und in Leipzig, ja, hat er einen Pokal gewonnen. Am Ende war es auch nicht mehr so. Er sieht sich sicher in dieser Kategorie, dafür auch nach den vorherigen Stationen. Ich glaube nicht, dass er nach Bremen geht, weil das wäre dann klar, okay, ich habe mich jetzt aus dem obersten Regal erstmal verabschiedet.
Gut, aber auf der anderen Seite ist es ja irgendwie schon auch so gewesen, dass es irgendwie rumbaberte, dass er immer einfach mit Eintracht Frankfurt, Krösche irgendwie auch im guten Kontakt war, dass das auf Gegenseitigkeit beruht war, dass man sich mochte, dass man sich schätzte, dass er, warum auch immer, vielleicht ist es auch ein mediales Ding, dass er dann zum Top-Favoriten gemacht wurde. Und vielleicht war er es von vornherein überhaupt gar nicht. Also vielleicht ist es das, was das Narrativ, das uns die ganze Zeit erzählt wurde, also auch von den Medien, gar kein Medienbashing, ist ja völlig legitim. Vielleicht gab es auch Leute, die nah dran waren und die das wirklich einfach auch guten Gewissens behauptet haben. Aber vielleicht war es gar nicht so. Vielleicht hat Krösche von Anfang an irgendwann vor 3 Wochen angefangen oder vor 4 Wochen angefangen, Kontakte aufzunehmen und hat eben nicht zuerst Marco Rose angerufen. Das könnte ja auch durchaus sein. Also warum, ich meine, der Kandidat, der jetzt gezogen wurde, kam ja völlig wie Kai aus der Kiste. Ja,
aber lass uns gerade noch Bremen bitte abschließen.
Ja, ja, klar. Jetzt, sehr gerne. Also ganz klare Sache. Vielleicht war das nicht der Top-Kandidat. Und jetzt bei Bremen ist es doch eigentlich, oder für Bremen wäre es doch eigentlich vom Profil her jemand, der diesem Verein Leben einhauchen kann, der diesen Haufen wieder zusammenbringen kann. Ich glaube, das kann Marco Rose gut. Ich will ihn jetzt gar nicht hier irgendwie künstlich ins Spiel bringen, aber für mich passt es eigentlich relativ gut, wenn er nicht wieder sagt, es ist mein Lieblingsverein und ich bleibe für immer hier.
Ja, ich glaube es wie gesagt nicht. Ich glaube, dass du dich als Bundesligist jetzt mit ihm als Namen beschäftigen musst, aber ich glaube nicht, dass es für ihn selber in Frage kommt, weil da hast du ja dann noch das Risiko. Was hast du denn jetzt groß zu gewinnen bei Werder? Dann müsstest du schon sagen, ich bringe ihn innerhalb von 2-3 Jahren nach Europa und poliere damit meinen Ruf wieder auf. Jetzt ist ja sogar die Gefahr, dass du absteigst und damit ist dann auch die Trainerkarriere von Marco Rose im Arsch, auf Deutsch gesagt. Also ich sehe schon eine gewisse Gefahr für Bremen. Ich würde auch sagen, von der Qualität der Spieler ist das zu gut, um abzusteigen. Aber das haben wir ja schon oft erlebt, dass auch Mannschaften abgestiegen sind, wo wir das gesagt haben. Und also deshalb glaube ich es nicht. Die Frage für Bremen, um das abzuschließen, wird sein, willst du einen Kader aus dir selbst, willst du da Werte generieren? Willst du junge Spieler entwickeln? Dann musst du vielleicht auch mit einem unbekannten Trainer mal wieder um die Ecke kommen. Dann musst du vielleicht auch jemanden nehmen, der überraschend ist aus einer zweiten oder dritten Liga, aus dem Ausland. Ich habe jetzt auch nicht so viele Namen auf der Pfanne. Ich finde zum Beispiel, nur mal um ein Beispiel zu nennen, wen ich gut interessant finde, den Trainer von Paderborn, den Kettemann, finde ich einen sehr interessanten Typen. Kann mir auch vorstellen, dass der hat noch nicht mal eine volle Saison bei Paderborn gemacht. Glaube jetzt nicht, dass der in Frage kommt, aber von so einem Profil her. Und es werden ja tatsächlich im Umfeld von Werder auch schon Namen wie Friedhelm Funkel und Bruno Labbadia gehandelt. Das heißt spätestens, du bist total im Abstiegskampf. Und ich glaube, Clemens Fritz muss jetzt entscheiden, sehe ich die Situation schon so prekär, dass es nur noch um die reine Rettung geht? Oder hole ich mir jetzt einen Interimstrainer, der mich sicher in den Hafen fährt und habe dann schon einen im Kopf für den Sommer? Oder hole ich jetzt einen Trainer, dem ich zutraue, diese Situation zu meistern und dann mit dem Rückenwind die Entwicklung anzuschieben? Das ist die Frage. Also ich weiß, dass diese Namen gespielt wurden. Ich weiß aber nicht, ob es nicht schon zu früh ist für einen der Marke absoluten Retter.
Max Kruse hat auf jeden Fall Bruno Labbadia ins Rennen gebracht im Doppelpass. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit Max Kruse noch im Geschehen ist, aber sei es drum. Hättest du, lieber Podcast-Freund, hättest du Albert Riera auf dem Zettel gehabt, wenn es um die Trainerposition bei
Nein. Also ich kannte ihn als Spieler noch, durchaus ein internationaler Spieler von Format. Er hat ja auch in Liverpool gespielt. Er hat in der Ära 2007 bis 2009, 16 oder 17 Länderspieleinsätze für Spanien. Also in dieser allerersten Hochphase, als sie damals Europameister wurden. Da musst du schon was können. Hat zwar nicht bei der Europameisterschaft 2008 war er nicht im Kader. Hat wohl auch, ich habe mich mit Markus Babbel unterhalten, den ich letzte Woche bei seinem Champions-League-Talk gesehen habe, hat wohl auch auf dem Platz schon immer so ein bisschen wie ein Trainer gewirkt, also gutes taktisches Verständnis, aber ich wäre auf den Namen nie gekommen. Ich wusste auch ganz ehrlich gesagt gar nicht, dass der in Slowenien trainiert. Ich hatte den nur als Ex-Spieler auf dem Schirm. Wenn du dir dann mal die Vita anguckst, was er da erreicht hat in Slowenien, dann ist das schon aller Ehren wert. Auch ein Einzug ins Viertelfinale letztes Jahr in der Conference League, da hat er den AC Florenz am Rande des Ausscheidens gehabt. Das ist auch eine Visitenkarte. Aber klar ist natürlich auch, dass du die slowenische Liga mit ihren bei allen Respekt, was das Land Slowenien mit 2,8 Millionen Einwohnern immer wieder für Spitzensportler hervorbringt. Der Herr der Lüfte, Domen Prioc, beim Handball haben sie eine gute Nationalmannschaft, waren schon bei einer WM, also alles gut. Aber die Anforderung, der Druck des täglichen Geschäfts in der Liga ist natürlich eine andere. Es kursieren ja jetzt so YouTube-Clips eher in Presseansprachen, in Kabinenansprachen. Ich finde, er ist schon ein Typ, der eine gewisse Aura hat. Er kommt auf dem absoluten Tiefpunkt. Also wenn Eintracht Frankfurt nicht aufpasst, dann rutschen die sogar noch in den Abstiegskampf rein. Das hört sich jetzt total paradox an, was ich erzähle. Aber die verlieren ja ein Spiel nach dem anderen. Egal, ob sie gut spielen, ob sie schlecht spielen. Sie kriegen die Hütte voll, sie haben auch Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. Das war am Wochenende auch absurd, dass das Ding von Andrich da keinen Elfmeter für die Eintracht gibt.
Ja.
Aber 27 Punkte reichen nicht, um in der Klasse zu bleiben. Also ich will jetzt nicht sagen, Eintracht Frankfurt ist in akuter Abstiegsgefahr, aber du musst jetzt irgendwo mal ein Stoppschild da reinbringen, weil es funktioniert ja gar nichts. Der Torwart funktioniert nicht, die Leistungsträger funktionieren nicht, die Defensive funktioniert nicht. Die Phase mit den Interimstrainern war ergebnistechnisch eine Katastrophe. Du hast Zeit verloren, du hast Europa verloren. Also das ist schon echt eine harte Nummer. Und um den Abschluss zu kriegen, wenn das nicht funktioniert mit Riera, dann rückt auch automatisch Markus Krösche ins Visier, der bislang einen überragenden Job gemacht hat, der aber dieses Jahr keinen guten Kader hingestellt hat für die Ansprüche. Das hat ja Axel Hellmann auch relativ unverblümt auf der Jahreshauptversammlung gesagt. Also habe ich auch selten gehört, dass der oberste Boss sagt, naja, wir haben den Kader nicht richtig zusammengestellt. Das müssen wir uns ehrlich sagen. Das war schon harte Kritik an Markus Krösche.
Das war es auf jeden Fall. Und jetzt steht Eintracht Frankfurt mit 27 Punkten da auf Platz 8. Dahinter direkt im Genick Union Berlin und der 1. FC Köln. Auch Augsburg ist auf Platz 11 vorgerutscht nach dem Wochenende mit 22 Punkten. Es ist genauso, wie du sagst. Also man ist jetzt nicht so ewig weit weg. Fehlen irgendwie noch 9 Punkte und dann bist du dann auf Platz 16. Das ist jetzt auch noch weit weg, aber auch nicht die Welt. Und was mich fasziniert auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch wirklich erschreckt hat, war der Auftritt von Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Ein Spiel, das du nicht unbedingt verlieren musst. Ein Spiel, wo zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die jetzt beide nicht hundertprozentig auf der Höhe sind. Also das ist eher so ein Unentschieden-Spiel, finde ich. Aber gerade die erste Halbzeit war so bodenlos und eine solche Frechheit für alle Fans von Eintracht Frankfurt. Das bin ich jetzt irgendwie nicht der größte Eintracht Frankfurt-Fan unter der Sonne. Aber ehrlicherweise, du denkst doch irgendwann, jetzt gibt's einen neuen Trainer, zumindest ist er announced worden. Verstehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht, warum der nicht schon auf der Bank saß. Gerade in so einem Spiel schon irgendwie ein entscheidendes und auch irgendwo.
Ja, aber der Riera musste sein Spitzenspiel in Slowenien noch, musste der noch bestreiten.
Ja.
Das hat der abgebende Verein. Nein, aber, also, Moment. Das war, ich kann sogar mal nachgucken, weil ich gar nicht weiß. Der abgebende Verein hatte ja eigentlich 5 Millionen als Ablöser aufgerufen. Und für die war es jetzt ein ganz wichtiges Spiel. Ich gucke jetzt einfach mal hier gerade parallel in der App. Und da haben die gesagt, das Spiel muss der noch machen, weil da geht es für uns um die Meisterschaft. Und warum soll ich als abgebender Verein, wenn ich sage, ich glaube, dass die Spieler dem noch hören, warum soll ich den dann nicht da? Also das kann ich schon aus Sicht der Slowenen, kann ich das schon nachvollziehen. Also das Spitzenspiel gestern ist 3-3 ausgegangen. Er musste in Maribor, in der Schlussminute den Ausgleich noch hinnehmen. Celje bleibt damit aber mit dem Punkteabstand vor Maribor. Und deshalb, glaube ich, ist das Ziel erreicht, als Meister dann in die Champions League Quali zu gehen. Also aus Sicht des Slowenen kann ich das total nachvollziehen.
Okay, sei es drum. Also dennoch, das Spiel, weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand von Aufbruchstimmung keine Spur. Von Eintracht Frankfurt nur noch Schatten seiner selbst. Und ich glaube, da ist richtig viel zu tun. Also ich glaube, wenn du da hinkommst, musst du dich erstmal einfach auch mit der Psyche der Mannschaft beschäftigen. Ich glaube, das hat nicht gut getan, was da in den letzten Wochen passiert ist. Und da bin ich wirklich gespannt. Das sind ja alles gute Kicker. Es ist ja nicht so, dass du da einfach eine Rumpeltruppe hingestellt hast. Also mag jetzt sein, dass Krösche vielleicht nicht das gute Händchen hatte, das er die ganzen Jahre hatte. Aber dennoch ist es ja eine Mannschaft, die durchaus in Europa mitspielen kann. Und davon war aber überhaupt nichts zu sehen. Leverkusen hingegen ähnlich. Ich fand weit entfernt von dem Bayer Leverkusen, das wir in den letzten Monaten und auch Jahren erlebt haben, oder?
Ja gut, zu Leverkusen, das ist eine schwierige Saison, aber das war von Anfang an eigentlich klar. Ich meine, du entlässt den Trainer nach 2 Spieltagen, dann liest zum Ende der Hinrunde. Sie kommen nicht richtig in diesen Flow, aber sie haben ihre Ziele bislang alle erreicht. Sie sind im Pokal noch dabei, sie sind in den Playoffs der Champions League und sie sind immer noch auf Kurs Platz 4. Also, dass das eine ganz schwierige Saison ist, nachdem alle Leistungsträger weggebrochen sind, außer Grimaldo, die für die Meistermannschaft standen, das war nachvollziehbar und sie punkten im Moment. Sie gewinnen schmucklos zu Hause gegen Werder, sie gewinnen schmucklos in Frankfurt. Also Leverkusen, finde ich, ist jetzt nicht gerade das Thema. Und da muss man dann vielleicht auch am Ende mal sagen, wenn es nur Platz 5 oder 6 sind, dann ist es ein Jahr Europa League. Aber sie haben ein paar gute Leute eingekauft. Bei Eintracht Frankfurt, finde ich, sind die Probleme viel tiefer. Du gewinnst keine Zweikämpfe mehr. Ich habe mir gerade mal die Statistik angeguckt. 41% Duelle. Eintracht Frankfurt im eigenen Stadion, wo du normalerweise, ich zitiere, die Verantwortlichen Rock'n'Roll und Heavy Metal Fußball spielen möchtest. Wie gesagt, katastrophale Fehlentscheidung. In der 6. Minute muss es einen Elfmeter für die Eintracht geben. Dann läuft so ein Spiel vielleicht auch mal anders, weil wie du sagst, dann hast du so ein bisschen Aufbruch. Ich muss sagen, was ich irritierend finde, man hat Dino Topmöller vor 2,5 Wochen entlassen und in der Zwischenzeit sind 5 Spiele ins Land gezogen mit 0 Punkten für die Interimslösung Schmidt und Meier. Ich kann die beiden als Trainer gar nicht beurteilen. Aber wenn ich in einer Krisensituation, wo ich noch Anspruch auf die Champions League erheben will, 3 Spiele ins Land gehen lasse in der Liga und 2 in Europa und damit riskiere alle Ziele zu verpassen, nur weil ich unbedingt einen Trainer aus Slowenien haben möchte, dann darf man zumindest ein Fragezeichen dahinter machen. Denn 0 aus 9 Punkten und in Europa raus ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das war eine gute Interimslösung. Egal wie schwierig diese Aufgabe war, du verstehst mich, ne? Denn wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, dann sage ich, mit der Champions League hat die Eintracht gar nichts mehr zu tun. Null. Also Platz 4 sind 12 Punkte schon weg. Ja. Also das ist illusorisch. Die sichere Europa League Qualifikation ist 8 Punkte weg. Schon mehr als schwierig. Ob die Conference League jetzt für jemanden wie Eintracht Frankfurt so ein lohnenswertes Ziel ist, wage ich fast zu bezweifeln, ist aber fast schon ein Muss für die Kaderstruktur und die Kohle. Und nochmal, nach unten sind es auch nur noch 9 Punkte. Also du wirst schon wahrscheinlich 7, 8 Punkte noch brauchen, um nichts mit unten zu tun zu haben. Ich glaube auch, dass das funktioniert. Aber die Saison ist eine ganz schwierige Gemengelage, weil du im Moment, finde ich, auch nicht souverän damit agierst. Das könnten sich auch alle hinstellen und sagen, okay, wir haben jetzt seit 9 Jahren Erfolg und jetzt haben wir einfach mal Misserfolg, ein paar Spieler falsch eingeschätzt, wir haben auch ein bisschen Verletzungspech. Wir ziehen das jetzt mit dem Trainer unseres Vertrauens durch, mit Dino Topmöller. Oder wir sagen, wir müssen jetzt die Saison abhaken und müssen mal gucken, dass wir hier in stabiles Fahrwasser wiederkommen. Aber es wabert ja immer noch, wir müssen Europa und sowas. Und irgendwie diese unverhohlene Kritik von Hellmann an Kröscher hat mich in der Schärfe dann auch überrascht, weil ich finde, das hat Markus Kröscher auch nicht verdient. Wenn du so gut arbeitest über Jahre, dann darfst du auch einmal mal daneben liegen. Unruhig würde ich sagen, ist es im Stadtwald in Frankfurt.
Also hast du doch jetzt, um das Thema abzuschließen, stabilisieren, den Rutsch nach unten aufhalten, nach oben wirst du wahrscheinlich nicht mehr so viel reißen können und die Saison dann einigermaßen ins Ziel bringen und neu aufbauen, auch mit neuen Einkäufen.
Freitag Abend, herzlich willkommen in der alten Försterei. Da weht ein kalter Wind, im wahrsten Sinne des Wortes.
So, bitteschön. Ein warmer Wind. Lass uns direkt, finde ich, mal auf das Topspiel gucken, weil es war ein Topspiel. Ich habe es in Gänze gesehen. Das Spiel des Hamburger Sportvereins gegen den FC Bayern München. Und da ist jetzt die Frage in der Gesamtgemengenlage, wie lange spielt Vuskovic jetzt noch beim HSV oder wird er in der nächsten Saison bei Bayern München spielen, weil Upamecano nicht mehr da ist?
Also erstmal zu Vuskovic. Der Junge ist einfach eine Granate. Ich habe so eine Souveränität, so eine Grandezza auf dem Platz, so eine Coolness. Ich habe mal irgendwann gesagt in der Glanzparade, dass die Art, wie der sich bewegt in dieser Jugend, das habe ich das letzte Mal gesehen bei Franz Beckenbauer 66 bei der WM in England.
Oh, du musst dir mal die Aufnahme angucken. Oh, was ist das Regal?
Nein, du musst mir zuhören. Die Coolness, wie einer mit 17, 18 Jahren über den Platz liegt. Und ich vergleiche ihn mit dem allergrößten Fußballer, den Deutschland jemals hatte. Natürlich ist Vuskovic noch nicht auf dem Niveau von Franz Beckenbauer. Ich sage nur, das Selbstverständnis, in so ein Spiel zu gehen. Guck dir mal die Aufnahmen von 66 an. Franz Beckenbauer war der beste Mittelfeldspieler des Turniers mit Wolfgang Oberath. Das war Wahnsinn, wie der gespielt hat. So. Und ich denke, diese ganze Wirbel um ihn rum, sein Bruder gesperrt, er kommt nach Hamburg, weil er irgendwie in den Verein spielen will, wo sein Bruder die Unterstützung erfahren hat. Dann letzte Woche diese Plakate, St. Pauli, wir haben drüber gesprochen, gegen ihn. Und da geht er in ein Spiel gegen die beste Mannschaft Deutschlands, eine der 3 besten Mannschaften Europas und spielt so eine Leistung. Das finde ich vom Mindset sensationell. Zum Spiel an sich, ich habe dir ja schon häufiger hier vorgeschwärmt, was in diesem Stadion für eine Energie ist. Ich kann mich auch an Zeiten erinnern, da war der HSV erfolgreich in Europa und da waren, ja, in den 80er Jahren waren 30.000 oder 35.000 Zuschauer da. Dann Champions League und Halbfinale Europa League, das ist noch keine 15 Jahre her oder gerade 15 Jahre. Da war es gut, aber da hast du auch gemerkt, Anspruchsdenken. Mittlerweile ist ja jedes Heimspiel fast ein Happening. Und wie hat ein Kollege von mir gesagt, Stadt, Verein, Fans, Stadion, das war ja alles immer, das musste in die erste Liga. Aber am Samstagabend auf dieser Bühne hat er sich auch in die Mannschaft ein bisschen verliebt, weil was der HSV da reingehauen hat gegen die beste Mannschaft, wie mutig sie gespielt haben, auch mal Props an Merlin Polzin, der gesagt hat, wir müssen auf Risiko spielen und versuchen, das ist ja auch hinten nicht immer so einfach, gegen die Bayern von hinten raus zu spielen, aber sonst haben wir keine Chance, wie einzelne Spieler da aufgetreten sind. Für meine Begriffe ein absolut verdient Punkt in einem tollen, rassigen Fußballspiel.
Ja, vor allen Dingen, was ich sehr, sehr, sehr interessant fand, war, dass sie die Bayern eigentlich dort geschlagen haben, wo die Bayern zu schlagen sind, nämlich geh drauf, sei konzentriert, mach die Räume eng, lass sie nicht ins Spiel kommen und du hast eine wirkliche Chance. Und genauso war es ja letztendlich auch. Also ich fand allein die Körperlichkeit, der Einsatz, der Willen, es waren eben einfach auch die Diamanten wie Olise, der gar nicht richtig ins Spiel gekommen ist, ein Harry Kane, der bis auf das sensationelle Tor, das er geschossen hat, dann auch nicht richtig sichtbar war. Und dann muss man natürlich auch nochmal über die sogenannten Leistungsträger, eben wie Kane und auch wie Kimmich reden, die ich ehrlicherweise, ich habe selten so viel Bräsigkeit auf einem Haufen gesehen. Ich habe selten, also selbst nach dem 1-0, das ist ja eigentlich inzwischen der Klassiker, die Gegenmannschaft schießt das 1-0 und dann werden die Bayern giftig. Da habe ich dann auch gedacht, oh, beim 1-1, okay, es geht jetzt los, war aber dann weit gefehlt. Und ja, also was ist bei den Bayern los, muss man jetzt schon wirklich fragen. Das ist ja schon, für die Bayern ist es ja schon eine Krise. Also gefühlt sind es ja Niederlagen. Also eine gab es schon, jetzt quasi, dass die Saison entschieden ist, schon wieder eine für sie. Ist es zu unruhig bei den Bayern? Ist es so, dass die ganze Geschichte mit Upamecano zum Beispiel als Abwehrschiff nervt? Also oben am Tegernsee ist auf jeden Fall der Rotwein ausgelaufen. Das ist schon mal klar. Uli Hoeneß hat ganz klar gesagt, dass er davon nicht so wahnsinnig viel hält, um das mal gelinde zu sagen. Es gibt auch viele andere aus der Bundesliga, die da so ein bisschen einstimmen. Auch ein Herr Heil, der sich da mit eingeklinkt hat in die gesamte Diskussion. Also medial einiges los. Wirkt das dann auf die Mannschaft, wenn der Abwehrchef sich einfach nicht entscheiden kann, ob er diese läppischen 20 Millionen jetzt nun haben will oder nicht? Plus Handgeld, plus weiß ich nicht, was war da noch? Was war da noch? Da war da noch mehr Kohle drin für ihn. Also insgesamt geht es ja um
Bei solchen Beträgen steige ich aus. Das ist mir in meiner Gehaltsklasse ein bisschen zu niedrig, worüber da gesprochen wird.
Ach so, verstehe, ja. Mir eigentlich auch. Und ich glaube auch Herrn Upamecano ist es zu wenig. Deshalb pokert er weiterhin, beziehungsweise sein Management. Nein, also ernsthaft. Hat das einen Impact auf die Mannschaft, ja oder nein?
So, jetzt muss ich mal von vorne anfangen, denn nach deinem 3,5-Minuten-Statement versuche ich das jetzt mal aufzurollen, mein Lieber. Das ist ja fast so lang, wie ich rede. Also erstens mal finde ich, hat der HSV, um das noch abzuschließen, es sehr gut gemacht mit der taktischen Ausrichtung. Wir stabilisieren das Zentrum, denn was du sagst, draufgehen, aggressiv und so, das nimmt sich ja jede Mannschaft gegen die Bayern vor. Manchmal geht's gnadenlos in die Hose. Er hat es geschafft, Vieira und Lokonga beide im Spiel zu halten und er hat, wie gesagt, mutig Fußball spielen lassen. Also wir spielen von hinten raus und versuchen selber den Ball in den eigenen Reihen zu halten, weil wenn du dich einfach nur hinten reinstellst, dann werden sie dich einfach irgendwann abschießen, weil dafür sind die Bayern einfach in dieser Saison zu stark. Ich finde auch gar nicht, dass die Bayern schlecht gespielt haben. Ich finde, das war ein wirklich rassiges, hochklassiges Fußballspiel, das mit einem leistungsgerechten Unentschieden endet. So, dann möchte ich mal kurz über den Schiedsrichter sprechen, weil ich dann ja im Nachlauf auf die Reaktionen der Bayern zu sprechen komme. Ich finde, dass Harm Osmers im Großen und Ganzen das Spiel nicht schlecht gepfiffen hat. Ich finde, dass man über zwei Elfmeterszenen nachdenken kann. Das ist A, der Elfmeter für den HSV, für Remberg gegen Kimmich, wo es wohl nur einen minimalen Kontakt gibt. Da sage ich, natürlich wird jetzt jeder Bayern-Fan sagen, der hat eine HSV-Brille. Da sage ich, Kimmich hakt zweimal nach und beim zweiten Mal ist es dann einfach zu viel. Remberg macht auch was daraus, aber diesen Elfmeter kann man absolut geben. Ich finde auch bei dem Handspiel von El Fadli, kurz vor Schluss, er hat den einen Arm hoch, aber er ist trotzdem am Körper. Da kann man zumindest drüber nachdenken. Aber ich finde, am Schluss waren das alles keine Elfmeter-Fehlentscheidungen. Die einzige Fehlentscheidung, die ich sehe, das sind zwei nicht gegebene gelbe Karten, wie übrigens der ja völlig neutrale Kicker beurteilt das ganz genauso. Ich lese immer gern, was der Kicker dazu sagt, weil ich finde, es ist ein tolles Fachmagazin. Es hätte zwei gelbe Karten für die Bayern geben müssen. Kane, dieses brutale Einsteigen nach 3 Minuten, das ist, wenn er ihn richtig trifft, fast sogar ein Fall zwischen Gelb und Rot. Ja, ich will sie jetzt alle schon wieder aufjaulen, die Bayern-Fans. Oh, so ein Harry, kann man doch keine Karte fordern. Und Olise, der klares Trikot ziehen macht, das ist auch Gelb. Das sind zwei Sachen, die beide zu Ungunsten des HSV übrigens entschieden werden. Und by the way, wir haben eine gelbe Karte, Capaldo, alles gut. Aber nicht gut, weil der fehlt uns jetzt in Heidenheim, weil diese Leistung gegen die Bayern, die musst du jetzt erstmal in Heidenheim bringen nächste Woche. Es wird ein ganz anderes Spiel. Das ist eigentlich noch viel wichtiger. Und dass der uns fehlt, seit Wochen schon mit 4 gelben Karten, zum Glück ist Vuskovic dabei, finde ich bitter. So, und jetzt komme ich dann zum anderen Punkt, den du interessanterweise ja jetzt auch schon angesprochen hast. Also wenn zwei Bundesligaspiele gegen Augsburg und den HSV anstehen und du holst nur einen Punkt, dann ist das natürlich für die Bayern gefühlt eine Krise. Man könnte aber auch mal souverän damit umgehen. Man könnte sagen, wir spielen eine so unfassbar gute Saison. Wir spielen in Europa, wir spielen in Deutschland, wir sind im Pokal dabei. Und wir haben einfach mal zwei Spiele nicht den Erfolg eingefahren, den wir uns selber auf die Fahnen heften. Und was passiert? Sie fangen an zu heulen, wie jemandem, dem man den Ball im Sandkasten weggezogen hat. So ein peinliches Gewimmer nach dem Spiel von Max Eberl. Der Schiedsrichter hat es nicht im Griff gehabt. Harry Kane, so eine lächerliche, jämmerliche Vorstellung habe ich noch nie von Harry Kane gesehen. Der ist da rumgelaufen. Das war so bodenlos und peinlich. Der hätte gelb kriegen müssen nach 3 Minuten und gelb-rot für das ganze Gemecker. Dann unser Nationalmannschaftskapitän. Kimmich hat ja als Hauptberuf Fußballspieler, das macht er sehr gut, und als Nebenberuf hat er einfach rumheulen am Fußballplatz. Wie oft der dem Schiedsrichter nachläuft, selbst bei Spielen, wo es schon 4-0 steht und so lange auf den einredet. Dieses ganze Gebäsche nachher, der Schiri war schuld, das ist so lachhaft. Und das zeigt für mich ganz klar, Bayern München ist nur dann souverän, wenn sie mit 35 Punkten Vorsprung führen. Dann können sie vielleicht mal ein Spiel abgeben. Ab Spiel 2 sind es immer die anderen schuld. Also das ist, und ich verstehe auch gar nicht, dass man das Ding durchgehen lässt, dass man nicht mal sagt, ey Leute, was ist eigentlich mit euch los? Ihr habt verdient gegen Augsburg verloren, ihr habt einen Punkt in Hamburg geholt und die Schiedsrichter waren es nicht schuld. Es ist einfach lachhaft. Das erinnert mich an 2018, Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt, was sie verloren haben. Die Bayern kennen das ja gar nicht, ein Finale zu verlieren. Genau. Und dann noch nicht mal Spalier stehen für Eintracht Frankfurt, weil sie wussten es ja nicht. Sie sind dann in die Kabine abgehauen. Das ist Sportmanship von Bayern München. Einfach bodenlos. Und übrigens noch eins zum Schluss. Am Montag haben wir ja gesagt, und auch in der Glanzparade, dass es die Bayern nervt, dass sie nicht ungeschlagen durch die Saison kommen. Wie viele persönliche Beleidigungen ich auf Instagram bekommen habe von sogenannten Bayern-Fans, obwohl wir nur gesagt haben, dass wir die Bayern stark genug halten, so eine Saison hinzulegen und dass wir glauben, dass es sie nervt. Das ist unfassbar. Und als allerletztes, ich habe auch sehr viele Bayern-Fans in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und da waren ganz viele, die mir am Samstag geschrieben haben, hey, geiles Fußballspiel, endlich ist der HSV wieder da, so ein tolles Bundesligaspiel, alles gut. Aber was es da teilweise für Kommentare gibt über den Schiedsrichter und sowas, ey, das ist so jämmerlich. Okay, ich weiß, Artikel 1 in eurem Grundgesetz heißt, Bayern München gewinnt immer. Und wenn Artikel 2 nicht greift oder wenn Artikel 2 heißt, wenn wir nicht gewinnen, war es immer der Schiedsrichter schuld. Es ist einfach nur ultra, ultra peinlich.
Dem ist quasi nichts hinzuzufügen. Ich bin nur fasziniert einfach auch, was mich ja eigentlich noch mehr triggert, ist die arrogante Bresigkeit auch von Manuel Neuer inzwischen, wenn der vor der Kamera steht. Also so dieses süffisante Lächeln, Weglächeln und so dieser Habitus so nach dem Motto, also auch das Duzen des Reporters und so weiter, das sind alles so Sachen, wo ich so denke, er wird gesiezt und er duzt zurück. Das sind so Kleinigkeiten und so Nuancen, wo ich sage, Leute, alles gut, ihr könnt es doch sowieso. Also dieses Unsouveräne, dieses Beleidigte, dieses, da hat mir jemand mein Förmchen weggenommen, da hat mir jemand den Reißverschluss meiner Louis Vuitton-Tasche kaputt gemacht. Also so. Und da denke ich mir dann irgendwie so, warum? Es ist doch gar kein Problem anzuerkennen, dass Bayern München jetzt 2 Spiele gemacht hat, die nicht so brillant waren, wo sie einfach auch ein Stück weit entschlüsselt wurden. Und das zu honorieren und zu sagen, hey, aber trotzdem, genauso wie du sagst, zu wissen, wir gewinnen die Champions League, wir gewinnen den DFB-Pokal und wir gewinnen die Deutsche Meisterschaft. So, mit dem breiten Kreuz kannst du doch, und du siehst auch in Vincent Kompany, wie der abgegangen ist an der Seitenlinie, habe ich noch nie gesehen, wo du merkst, so, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo der Anruf vom Tegernsee wahrscheinlich einfach auch vorprogrammiert ist und wo selbst der Hühne Vincent Kompany so ein bisschen ins Straucheln kommt und in Bogenhausen in seiner Wohnung mal kurz überlegt, was mache ich denn jetzt im nächsten Spiel? Und in dieser Gesamtgemengelage, da sage ich, wo ist die Souveränität? Immer dieses Beleidigtsein, das ist sowas, wo ich denke,
ja, und vor allem Leute, verstehe ich auch nicht. Es kann ja immer mal, in der Mannschaft wird es immer oder in einem Verein wird es immer Leute geben, die unterschiedlicher Meinung sind. Aber es ist genau richtig, was du sagst. Manuel Neuer kommt aus der Dusche. Oder dann wäre es auch mal cool zu sagen, hey, ganz ehrlich, Wir haben vielleicht jetzt auch nicht unsere beste Leistung gebracht, aber Credits an den HSV und Credits an Augsburg letzte Woche. Wir werden im Moment ein bisschen härter bearbeitet, werden wir auch Lösungen finden und direkt dieses Jahr. Also dritter Artikel. Manuel Neuer ist fehlerlos, immer als Spieler und wenn Artikel 4, wenn er doch mal einen Fehler macht, greift Artikel 3. Das habe ich eben noch vergessen. Also diese Unsouveränität, mit der Bayern München mit schlechten Ergebnissen aus ihrer Sicht, und die haben ja gar keine schlechten Ergebnisse. Ich sage das jetzt auch nochmal für alle Bayern-Fans, die mir ja die Vorhersehung oder was weiß ich nicht sehen oder das Böse sehen. Bayern München ist in dieser Saison neben Arsenal London eine der zwei besten Mannschaften in Europa bisher. Aber wenn sie mal nicht das einfahren, was sie bekommen, null Souveränität, immer sind die anderen schuld, immer direkt Terrain veranstalten und alle stehen da so und denken, oh Gott, jetzt haben die Bayern gesprochen. Also es ist einfach nur, ich wiederhole mich gerne, es ist erbärmlich und jämmerlich, da nur einfach immer alles auf den Schiedsrichter zu schieben.
Und ich bin mir sehr sicher, dass wir die ganzen Paragraphen heute in der Glanzparade nochmal hören werden.
Nee, ich bin heute nicht in der Glanzparade. Ist vielleicht doch besser so, dass heute nur einmal mein Blutdruck hochgeht.
Guter Punkt. Dann versuche ich das hier einzufangen. Wo möchtest du gerne den Ball in der ersten Liga nun hin kicken?
Ja, was haben wir noch? Wir haben
Dortmund gegen Heidenheim, interessantes Spiel. Und wir haben selbst Augsburg und St. Pauli war sehr interessant, wenn du siehst, wie Herr Baum da jetzt, wie der Baum brennt. Und auch Köln gegen Wolfsburg, da ist eigentlich das Interessante.
Ja, wir können ja mal so einen kleinen Abriss über den Abstiegskampf machen. Ich würde sagen, klar, also Frankfurt, das habe ich eben gesagt, die müssen aufpassen, aber da rechne ich auch nicht mit. Union darf sicherlich auch nochmal nach unten gucken. Es sind nur 6 Punkte zum Relegationsplatz, spielen jetzt gegen Frankfurt. Auf der anderen Seite ist Union Berlin so stabil in sich selbst. Die werden auch wieder Spiele gewinnen, wo keiner damit rechnet. Für mich nicht in Abstiegsgefahr. Glückwunsch an den FC. Finde eine erste gute Hälfte gespielt gegen Wolfsburg. Genauso musst du zu Hause spielen. Viel Feuer drin, viel Elan. Meiner, der das gut macht im Moment, wie ich finde. Und dann zweite Halbzeit ist dann irgendwie so ein Strömungsabriss irgendwann. Ist aber, glaube ich, auch ein Stück weit nachvollziehbar. Du führst nur 1-0 und denkst dann plötzlich so, okay, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, noch 20 Minuten. Die hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn Wolfsburg hinten raus den Ausgleich macht. Schwäbe ist gut in Form. Es war aber auch erschreckend, wie schlecht die Wolfsburger abgeschlossen haben, teilweise aus guten Gelegenheiten. Also deshalb am Ende würde ich es drunter schreiben, ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg für den FC. Und du hast jetzt 2 Konkurrenten zu Hause geschlagen. Das gibt dir auch das Gefühl, du kannst zu Hause Dinger ziehen. Ich sage, du brauchst am Ende 33, 34 Punkte für die direkte Rettung. Dafür braucht der FC noch 10 oder 11. Also ich glaube, dass der FC auf einem sehr guten Weg ist und nichts mit unten zu tun haben wird. Der FC Augsburg wiederum hat für meine Begriffe, für diese Liga, für den Abstiegskampf einen guten Kader. Deshalb habe ich auch nicht verstanden, warum die am Anfang so schlecht gespielt haben.
Das und die ist bringen ja kein Unterschied zum Bayern München vom Kader. Also wissen wir ja inzwischen auch.
Ja, stimmt. Du hast recht. Das heißt, die schlagen die Bayern und danach ist es ja oft dann auch schwierig für Mannschaften, wieder in den Alltag zu kommen. Du kriegst diese katastrophale Schiedsrichterentscheidung gegen dich im Spiel gegen St. Pauli. Und drehst das Spiel trotzdem. Also für meine Begriffe haben die sich auch eigentlich schon verabschiedet und werden bald nicht mehr da unten zu sehen sein. Übrigens ganz kurz zu diesem Elfmeter. Ich weiß nicht, du hast es ja auch gesehen. Wolf grätscht den Ball weg. Und natürlich kannst du nicht jeden im Strafraum umtreten, der da rumsteht, auch wenn der Ball weg ist. Aber er ist ja noch in der Bewegung. Und das wäre das einzige Kriterium, wenn du weiter rutschst und dabei das Bein noch hebst oder sowas, sehe ich aber nicht. Das ist eine Fehlentscheidung für mich. Und da frage ich mich dann auch, warum guckt der Schiedsrichter sich wirklich nicht an? Er muss zwar den Hinweis auch bekommen, aber er sagt doch als VAR, boah, das ist wirklich umstritten, guck dir das lieber nochmal an. Also das Ding gedreht, für mich ist Augsburg auch weg. Und die letzte Mannschaft, die ich jetzt auch nicht konkret drin sehe, obwohl sie wieder eine Chance leichtfertig vergeben haben, und wir hatten ja Eugen Polanski auch besprochen, ist dann trotzdem Gladbach, weil nicht verloren in Bremen, du hast noch eine Menge Heimspiele, glaube ich jetzt auch nicht richtig dran, dass die noch reinrutschen. Obwohl für die 3 Mannschaften Köln, Augsburg, Gladbach eine längere Schwächephase natürlich auch nichts wäre. Und damit bin ich dann, HSV haben wir besprochen, bei Wolfsburg, Bremen haben wir auch besprochen, Mainz, Pauli und Heidenheim. Und das sage ich, Mainz ist so stabil unter Urs Fischer, auch das, der Elfmeter, ein Witz. gegen David Raum. Das ist doch kein Elfmeter. Also der Titz war es, glaube ich, der stellt nur seinen Fuß rein, der will gar nichts anderes, da kann ich doch keinen Elfmeter.
Kein Elfmeter, sehe ich genauso.
Wieder mein Freund, Herr Schlager, der das gepfiffen hat, den habe ich ja schon ein paar Mal dieses Jahr angesprochen. Verstehe ich nicht, weil ich finde, das ist ein Fehler, den musst du erkennen. Und wenn du ihn nicht erkennst, dann musst du dich immer darauf aufmerksam machen, guck dir das Ding nochmal an. Verstehe ich nicht. Aber Mainz und Urs Fischer, du hast es ja schon von Anfang an gesagt, so stabil, die werden sich auch von unten wegmachen. Das heißt für mich, Heidenheim, die sich immer wehren, das war gestern ein starker Auftritt in Dortmund, und St. Pauli, müssen all die anderen hoffen, dass die unten bleiben. Den traue ich aber beiden zu, auch mal so eine kleine Serie zu spielen. Und dann wäre es so, für meine Begriffe, Wolfsburg, Werder oder der HSV, die dringend aufpassen müssen, nicht auf den Relegationsplatz zu rutschen. Und weil wir beim Freitagsspiel waren, also die Körpersprache von Wolfsburg, erster Durchgang, für mich irgendwie verheerend. Dann hast du einen Trainer draußen, der versucht viel, auch aktiv zu sein. Aber Wolfsburg ist ganz sicher keine Mannschaft, die für Abschiedskampf zusammengestellt ist. Und Wolfsburg ist für meine Begriffe auch keine Mannschaft, in der es stimmt. Ich finde, du siehst ganz klar, wenn du die spielen siehst, das ist keine Mannschaft, da zerreißt sich der eine für den anderen.
Hast du es angesprochen? Ich glaube, es gibt zwei Punkte, die ich gerne noch aufgreifen würde. Ich glaube, wenn du als Heidenheim, wenn du so ein Spiel gegen Borussia Dortmund verlierst, dass du nicht hättest verlieren müssen, ich glaube, da wären Unentschieden durchaus gerechtfertigt gewesen. Wenn du diesen nassen Nackenschlag dann noch kriegst, das wird ganz schwer aufzustehen. Also ich glaube, davon erholst du dich lange nicht und so lange ist die Saison nicht mehr. Also ich glaube, Heidenheim ist für mich safe weg, so schade es ist. Bei St. Pauli sehe ich übrigens auch ein kraftloses Rumgekicke. Da gibt es Einzelspieler, die gut sind, aber die Leistungsträger der vergangenen Tage sind keine mehr. Und da habe ich irgendwie auch nicht so richtig das Gefühl, dass der Wille stimmt. Bei Wolfsburg finde ich es total erschreckend. Wenn du diese Mannschaft spielen siehst, du hast es gerade eben gesagt, für einen Abstieg ist sie überhaupt nicht gemacht, aber sie ist auch nicht dafür gemacht, eine Mannschaft zu sein. Also wenn du dir diese Mannschaft anschaust, da ist der Einzige, der für mich tatsächlich noch den Willen hat und noch gerade ist, Maximilian Arnold. Vielleicht noch, dann hört es schon fast für mich auf. Ich habe keine Idee. Auch Wimmer, Einzelspieler, brillanter Einzelspieler, immer schon gewesen. Verstehe nicht, wie du mit diesen Spielern, Eriksson von meinem Dafürhalten in dem Spiel gegen Köln noch der Beste, Übersicht, präzise, aber der kann es natürlich auch alleine nicht mehr reißen. Und also jetzt habe ich schon drei Spieler aufgezählt. Das sind Einzelspieler, du kriegst sie nicht zusammen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und ich glaube, mit diesem Trainer, wenn du ihn anguckst, die Körpersprache und so weiter, du brauchst da einfach einen erfahrenen Trainer, der diese Bande jetzt zusammenkriegt. Also Bruno Labbadia war in Wolfsburg eigentlich Gold wert. Genau jemanden von diesem Profil brauchst du jetzt, damit du da unten wegkommst. Sonst bist du definitiv in Liga 2. Da lege ich mich dann fest. Also Relegation Wolfsburg, St. Pauli und Heidenheim gehen direkt ab. Und in der Relegation, da wird es dann spannend, wie Wolfsburg gegen Elversberg spielt.
Ja, aber lass uns erst noch mal kurz bei Wolfsburg bleiben. Also wenn du diese einzelnen Spieler siehst, Grabara, Jens, Arnold, Gerhard, Meier, Bicinovic, Wimmer, Eriksen, also das darf ja niemals da stehen, wo die stehen. Und es ist genau wie du sagst, ich finde diesen Kader wahrscheinlich auch von den einzelnen Charakteren, der erscheint vogelwild zusammengestellt. Das ist wirklich der klassische Fall einer Mannschaft, wo du sagst, viel zu gut besetzt für Abstieg. Und sie haben sich ja ein paar Mal in den letzten Jahren darum beworben. Sie waren ja auch zweimal hintereinander in der Relegation, damals gegen Braunschweig und gegen Kiel. Da haben sie es immer geschafft. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich würde sie auch nicht vermissen in der Bundesliga. Ich weiß auch nicht, ob das der Invest ist, den sich VW vorstellt. Das hat ja lange nichts mehr mit deutscher Meisterschaft, Pokal, Dzeko, Grafitsch, Champions League, heißen Nächten, Real 2-0 geschlagen, hat das ja gar nichts mehr zu tun. Ist ja eigentlich nur noch ein vor sich hin vegetieren. Trotzdem musst du natürlich immer im Hinterkopf haben, dass diese Spieler so gut spielen können, dass sie sich auch von heute auf morgen mit so einem Spiel mal wieder von unten befreien können. Ne?
Aber interessant ist an der Stelle übrigens, wenn du dir den Kaderwert anguckst, zumindest laut Transfermarkt, da ist es so, dass sie nicht oben mitspielen. Also sie sind ungefähr in der Region von Werder Bremen und Co. ungefähr roundabout 200 Millionen. Also da, wo wir jetzt immer sagen würden, das sind doch brillante Spieler und teure Spieler, es ist tatsächlich, wenn wir jetzt nur von dieser Liste ausgehen, sind sie im Kadermarkt irgendwo Platz 9, Platz 10.
Also ich finde sie trotzdem deutlich stärker besetzt, eigentlich als die Aufsteiger, als Heidenheim und St. Pauli. Wie gesagt, sei auch dahingestellt. Übrigens, Heidenheim würde ich nicht so schnell abschreiben. Die schaffen es immer wieder, irgendein Spiel dann noch zu gewinnen, womit keiner rechnet, wie das Spiel gegen Freiburg oder gegen Union Berlin. Das nur by the way gesagt. Und wie gesagt, es wird für den HSV am Samstag brutal schwer in Heidenheim. Aber ich würde auch sagen, dass Heidenheim und St. Pauli natürlich im Abstiegskampf sind. Und ich habe gesagt, die drei anderen Nordclubs, Werder, der HSV und Wolfsburg, ohne dass sich die anderen sicher sein dürfen. Aber Wolfsburg ist mit dieser Entwicklung natürlich sehr gefährdet. Und du siehst da auch ein Phänomen. Du hast den Trainer Simonis entlassen. Der war unerfahren für die Bundesliga und machst dann einen Interimstrainer. Bauer hin, der hat Erfolg als Interimstrainer. Dann machst du ihn als Cheftrainer. Und jetzt bröckelt das Ganze. Das ist ganz oft so eine Entwicklung. Das Interimstrainer, die haben zwei oder dreimal Erfolg. In Frankfurt war es jetzt anders. Dann denkst du, okay, wir haben noch einen guten Trainer. Aber ob das dann auf Länge geht, das bleibt dann noch abzuwarten.
Vielleicht noch am Ende, bevor wir in die zweite Liga nochmal kurz hüpfen. Hatte ich ja auch beim letzten Mal versprochen. Aber vielleicht noch ein großes Shoutout an Ilza und Hoffenheim. Auch wenn wir beide jetzt nicht die großen Sympathisanten von Hoffenheim sind. Aber was da passiert, ist total, Thomas Wagner würde sagen, Wahnsinn. Man steht auf Platz 3. Man hat wieder ein Spiel gewonnen. Es ist eine Mannschaft, die trifft, die Bock hat, die geschlossen ist. Komplett andere Haltung als in der letzten Saison. Nicht mehr zu vergleichen. Und augenscheinlich scheint Ilse da einen brillanten Job zu machen, sonst wäre der Tabellenplätzlich da, wo er ist. Und ich bin mal gespannt, ob es
aber da kann man noch mal, da kann man noch mal sagen, der Schicker hat also einen überragenden Kader zusammengestellt. Also Ilse natürlich auch, wie er sich da raus aus dem eigenen, der war ja eigentlich auch schon letztes Jahr weg. Ja. Aber du hast den deutschen Nationaltorhüter drin, Baumann. Du hast hinten Kufal, das ist ein völlig abgezockter Verteidiger, der jahrelang in der Premier League gespielt hat. Du hast mit Ranac und Haidari gute Spieler aus dem Ausland geholt. Kabak, den haben wir ja immer schon gesagt, wenn der nicht so viel Verletzte gehabt hätte, guter Mann. Dann hast du im Mittelfeld Kramaric, der ewige Kramaric. Ich finde den Wahnsinn. Ganz ehrlich, was für ein geiler Zocker. Du hast Grischer Prömel, der hat auch schon alles gesehen, auch viele Verletzungen, aber der wäre auch bei sicherlich noch größeren Clubs gewesen, wenn er sich nicht so oft verletzt hätte. Mit Lempele sehr gut verstärkt. Aslani ist ein geiler Zocker. Touré ist ein geiler Zocker. Und du musst, ich habe noch Abdullahu habe ich noch vergessen, Entschuldigung. Auch ein richtig geiler Zocker auf der 6. Das sind einfach wie Jungs, die sich zum Fußballspielen auf dem Bolzplatz verabreden. Das sieht einfach richtig gut aus. Ich kann mit Hoffenheim nichts anfangen. Was hatten sie? 19.000 Zuschauer, glaube ich, am Wochenende gegen Union. Das muss man sich mal vorstellen, auf Rang 3. Aber die Art, wie sie Fußball spielen, ist bei all den Sachen, die man gegen das Konstrukt Hoffenheim sagen kann, gegen den Stammdort, gegen den Wettbewerbsvorteil mit der Kohle, das sieht einfach geiler aus. Das muss man ehrlich sagen.
So sieht's aus. Wir gehen in die zweite Bundesliga und da gab's interessante Duelle. Für mich das Interessanteste und Krasseste eigentlich das, was Fortuna Düsseldorf geleistet hat gegen Paderborn, wo man irgendwie kurz mal auf die Blitztabelle geguckt hat, so unterwegs und dachte sich, ach, Paderborn, Platz 1, guck mal. Habe ich an dich gedacht und habe gedacht, guck mal, hier mit Kettemann und mit diesem ganzen Konstrukt Paderborn, jetzt geht's wirklich, die sind durch. Ich war fast geneigt zu sagen, sie sind durch. Und dann dreht Fortuna Düsseldorf dieses Spiel und Paderborn steht eben nicht auf Platz 1, sondern sie stehen auf Platz 4. So schnell kann es gehen. Und da vorne ist es wahnsinnig eng. Du hast Schalke 04, die dieses Spiel auch überraschend verloren haben. Und da macht es dann auch so ein bisschen sich bemerkbar, das, was du immer sagst, eigentlich ein schlimmer Fußball, kannst du kaum zugucken. Und dann geht es aber auch mal Richtung Ergebnis, das dann auch dementsprechend schlimmer aussieht, zumindest für Schalke 04 in der derzeitigen Situation. Mit 39 Punkten Elbersberg gewinnt gegen Kaiserslautern. Ein Wahnsinnsspiel auch. 38 Punkte Darmstadt. Kann nicht gewinnen und steht somit auf Platz 3, 38 Punkte und Paderborn jetzt mit 36 Punkten. Also das ist alles Vogelbild da oben und saueng, ordnet das doch nochmal für uns ein.
Also, ich finde, dass die Hertha, ich war gestern in Berlin, es waren gefühlt, wir hatten nachher am Ende der Sendung minus 15 Grad im Olympiastadion, dieser Schüssel, wo gestern noch nichts los war. Also es war so kalt, lieber Mike, dass ich froh war, dass Tusche mir seine Sportlegends geliehen hat, weil ich bin hier bei 6 Grad eingestiegen und er hatte auch noch so Fußwärmer dabei. Also du weißt, ich bin kein Weichei, was Temperaturen angeht. Ich mag auch klare Kälte, aber das war, also diese Ostpeitsche, die hatte also Berlin völlig im Griff, muss ich ehrlich sagen.
Aber du siehst sehr frisch aus heutzutage, heute. Das muss ich sagen. Ich wirklich
bin sehr müde, also,
aber tut dir gut. Egal, tut dir gut.
Vielen Dank. Also die Hertha lässt zu viel liegen. Wenn du gestern 2-0 führst, eine halbe Stunde brillant spielst gegen den Mitkonkurrenten und sie haben jetzt 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, da muss ich sagen, das war's für Hertha. Also da müsstest du jetzt schon einen sagenhaften Lauf hinlegen. Und auch Lautern, die finde ich, haben in Gleichzahl richtig gut gespielt gegen Elversberg, hatten einen Pfostenschuss. Wobei diese Elversberger Art, Fußball zu spielen, ist ja schon was Besonderes. Defensiv irgendwie 1-1 auf dem Platz. Diese Ballstaffetten, Fußball spielen. Und sicherlich eine harte Entscheidung, Rot und Elfmeter. Ja. Trotzdem aber auch keine Fehlentscheidung, weil er zieht ihn nun mal. Jetzt kann man sagen, das ist handelsüblich im Strafraum. Wenn er ihn übrigens reinschießt und das Foul erkannt wird, dann ist es eigentlich gelb, dann hätte er gelb-rot. Also es ist eine Menge sehr unglücklich für den Betze gelaufen. Ich muss dir nicht sagen, wie gerne ich den FCK habe. Aber Elversberg hat es trotzdem auch nicht schlecht gemacht in der Überzahl. Du musst dann am Betzenberg so abgezockt erstmal spielen. Aber ich glaube, Lautern in Schalke so gut gespielt, nur einen Punkt geholt. Jetzt gegen Elversberg in Gleichzahl gut gespielt, keinen
das
Punkt geholt.
Das macht was mit der Mannschaft, ja.
Ich glaube, das wird auch nicht reichen. Wir sind zu Hause stark, aber auch 7 Punkte Rückstand. Also ich kapriziere mich mal auf die ersten 5. Dann fange ich an mit Hannover 96, die ja eigentlich schon gar keinen Trainer mehr haben, weil Titz war erst am 3. Spieltag entlassen, jetzt haben wir ihn letzte Woche entlassen, jetzt gewinnen sie aber plötzlich. Die haben sich gut verstärkt in der Winterpause. Und ich glaube auch, dass die Anwesenheit von Jörg Schmadtke dem einen oder anderen nochmal ein bisschen Beine macht vielleicht. Also Hannover für mich oben eigentlich spielerisch die beste Mannschaft. Dann hast du Paderborn und Darmstadt, die beide einen ganz bestimmten Stil spielen. Und ich finde, wie Darmstadt gestern zurückgekommen ist nach 0-2, mein lieber Herr Gesangverein, das war wirklich, also diese gewisse Arroganz, die Florian Kohfeldt ausstrahlt, die münzt die Mannschaft in ein positives Selbstwertgefühl um. Richtig gute Mannschaft, mit Schmidt auch nochmal verstärkt. Habe ich ganz dick auf dem Zettel. Elversberg mit einem Trainer, mein Namensvetter, der auch sehr, sehr guten Job macht, der auch eine Menge Selbstvertrauen hat. Also wie der teilweise da auftritt am Mikrofon. Hut ab, muss ich sagen, musste der dann auch leisten können. Und Schalke, wo ich sage, damit das auch ganz klar ist, ich möchte, dass Schalke in die Bundesliga zurückkommt, weil das so ein geiler Verein ist, überhaupt keine Frage. Ich habe nur
gesagt... Machst du jetzt den Groß?
Nee. Okay. Ich habe ja von vornherein gesagt, ich glaube, dass es am Ende reicht. Ich habe aber auch gesagt, und da bin ich dann tatsächlich bei Felix Groß, ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, der FC spielt keinen guten Fußball, aber da war so viel individuelle Klasse, dass sie aufsteigen. Ich kann mich an keinen Tabellenführer erinnern, der in der zweiten Liga fußballerisch so wenig anbietet wie Schalke 04. Dabei bleibe ich. Und ich glaube, dass das jetzt die ganz große Bewährungsprobe wird für Miron Muslic, der mit seiner Art des Coachens, mit diesem Pressing, mit dieser Energie, ja Schalke aus dem Dornröschenschlaf geweckt hat, der aber jetzt Lösungen braucht, weil jetzt haben sich alle darauf eingestellt, du hast gerade nicht mehr diese mentale und körperliche Frische im Winter, du weißt es ja auch, es ist kalt, die Plätze sind schwer, also du gehst jetzt nicht mehr so auf den Platz, wie du das vielleicht im Sommer gemacht hast, wo du alles im Grund und Boden gelaufen hast und du hast bisher keine spielerischen Lösungen, obwohl du dich mit Ljubicic und Čeko brachial verstärkt hast und das wird jetzt die große Aufgabe sein. Jetzt kommt Dynamo Dresden, die haben 7 Punkte geholt, die haben nichts zu verlieren. Und du musst mal zeigen, ob du so einen Gegner auch ausspielen kannst. Also entweder brauchst du jetzt ein Glück und Murks Sieg zu Hause, um nach 5 Spielen ohne Sieg wieder das Selbstvertrauen zurückzukriegen. Oder du musst endlich mal dir was einfallen lassen, wie du auch fußballerischen Gegner beherrschen kannst. Das ist die Königsdisziplin. Aber daran wird sich für mich auch die Karriere von Muslic ein bisschen orientieren. Schafft er das? Weil das, was die für einen kraftraubenden Stil spielen, das reißt das Publikum mit. Ja, aber das schaffst du nicht über 34 Spieltage.
Guter Punkt. Ich habe nämlich irgendwann gerade nach dem letzten Spieltag jetzt gegen Bochum, habe ich mir die Frage gestellt, reicht das aus, die Energie weiter oben zu halten? Kriegt er das ins Ziel gebracht? Oder ist es so, dass das jetzt der Beginn ist von einer sehr wackeligen Geschichte hinten raus, sodass sie dann vielleicht doch noch in die Relegation müssen? Und ich glaube, wenn Schalke in die Relegation muss, da hätte ich gegen jeden Bundesliga-Verein Bauchschmerzen. Also da bin ich mir nicht sicher, das Heimspiel werden sie vielleicht gewinnen, aber es ist für mich nicht klar, ob das einfach so butterweich durchgeht oder ob sie eben wirklich in die Relegation müssen und das eben andere Mannschaften sind, wie zum Beispiel Paderborn und Elversberg, die glatt durchgehen und du dann eben die Problematik hast, dass du...
Ja, im Moment, das ist ja auch gar kein Vorsprung mehr da. Also zwischen Schalke auf 1 und Paderborn und Hannover auf 5 liegen 4 Punkte. Also da geht jetzt keiner mehr butterweich durch. Also butterweich ist für mich, wenn du immer einen Abstand zwischen 5 und 8 Punkten hältst, wo du weißt, du kannst mal ein Spiel verlieren und es passiert nichts. Aber dieser Vorsprung ist aufgebraucht. Schalke ist jetzt im Nahbereich. Punkt.
So. Und im Nahbereich?
Und jetzt können sie auch nicht mehr in der Vorrunde, haben ja alle auf Schalke gesagt, und das stimmt ja auch, du hast solche Horrorjahre hinter dir, wo du Angst haben musstest, dass du nicht aus der zweiten Liga absteigst. Da haben ja alle gesagt, wir sind sowas von glücklich. Aber wenn du Dzeko und Ljubicic kaufst, dann musst du ja auch keinem mehr erzählen, dass am Ende Platz 5 ein Erfolg wäre. Nach den letzten Jahren wäre es ein Erfolg, aber jetzt gefühlt musst du natürlich emotional aufsteigen. Weil wie willst du denn jetzt den Leuten sagen, wir sind Fünfter geworden, waren zwar 98% der Saison Tabellenführer. Also das ist ja jetzt fast schon eine Verpflichtung.
Und unter uns gesagt, sowohl Dzeko als auch Ljubicic rein spielerisch, also als Zeichen ist das brillant und als PR-Effekt ist das brillant, um das Stadion auch nochmal aufzuheizen. Wunderbar. Aber du kannst daran auch verglühen, weil die Leistung vielleicht dann doch nicht mehr so richtig reicht. Und das kann, finde ich, durchaus passieren. Es ist nicht so, dass diese beiden Spieler jetzt den Aufstieg bringen.
Nein, aber wir haben ja vor 2 Wochen das Thema schon gehabt. Und da habe ich ja gesagt, Dzeko als Spieler für den Verein, als Marketing, als Strahlkraft, Wahnsinn. Wenn du das Tor gegen Lautern gesehen hast, das schießt außer Edin Dzeko kein Zweitligastürmer auf der ganzen Welt. Aber er muss ja in Position gebracht werden. Und das ist ja das große Problem. Deshalb war ja meine Frage, können 10 Schalker Dzeko in Abschlussqualität bringen mit so wenig spielerischer Klasse? Ich bin mal gespannt auf das Spiel gegen Dresden, weil da hat natürlich das Heimstadion auch noch mal eine unfassbare Wucht. Natürlich kann Schalke gegen Dresden das Heimspiel gewinnen, aber Dzeko muss gefüttert werden. Das war bisher nicht die Stärke von Schalke. Und Ljubicic ist ein erfahrener Spieler, der ist mit Köln aufgestiegen, der war Kapitän bei Rapid Wien, der weiß, was in solchen Vereinen los ist. Aber du hast vollkommen recht. Es ist vor allen Dingen ein Signal, wir wollen. Ob das am Ende mit diesen Spielern und der taktischen Ausrichtung dann zusammenpasst, das wird die große Frage sein.
Die große Frage ist auch, kann Magdeburg sich noch retten? Kann Greuther Fürth noch einen Schritt nach vorne? Oder war's das? Und wer hätte gedacht, dass diese beiden Mannschaften zu diesem Zeitpunkt auf Platz 17 und 18 stehen? Ich ehrlicherweise nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es in Fürth einen Erdrutsch gibt. Und bei Magdeburg sowieso nicht. Da hätte ich andere Mannschaften auf dem Zettel gehabt, siehe Eintracht Braunschweig, siehe Preußen Münster. Das ist anders gekommen. Wie siehst du den Abstiegskampf in der zweiten Liga?
Ja, die sind ja auch alle noch dabei. Also der Abstiegskampf ist irre. Auf Platz 8 steht Bochum, punktgleich mit Nürnberg und Karlsruhe. Die haben alle 26 Punkte und damit bist du 7 Punkte vor dem Tabellenletzten. Also das wird ganz grausam werden, glaube ich, in der zweiten Liga dieses Jahr. Also du hast 5 oben, dann hast du 2 Mannschaften mit Lautern und Hertha, die natürlich immer noch Ambitionen haben in deinem Mittelfeld. Und dann hast du eigentlich Abstiegskampf ab Platz 8. So. Und um auf deine Mannschaften zu kommen, die du angesprochen hast, da finde ich die Entwicklung bemerkenswert. Fürth, hätte ich vor dem Spiel gegen Kiel gedacht, dieses Jahr geht's ab. Viele Fehlentscheidungen im personellen Sektor haben wir schon mal besprochen vor 3 Wochen. Aber gewinnen einfach mal in Kiel. Also Hut ab. Das heißt, die Mannschaft lebt noch. Und du bist jetzt 1 Punkt in dem Relegationsplatz. Jetzt hast du den Anschluss wieder geschafft. Und Magdeburg fegt durch die Liga, nachdem sie in der Vorrunde absurde Pechspiele hatten, schlägt alle, dann hast du das Derby gegen Dresden, den kannst du gefühlt eigentlich so einen richtigen Stoß verpassen, verlierst das, obwohl eigentlich da sicher ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen wäre, spielst gegen Hannover wieder gut, verlierst auch das Spiel wieder und bist jetzt wieder ganz unten dabei. Und ich muss auch sagen, diese Art, wie man Fußball spielt, von hinten raus, ich glaube, Dominik Reimann ist, glaube ich, der beste Fußballer als Torwart in der Liga. Aber er hat jetzt im Kerngeschäft 1-2 Dinger gehabt, wo ich sage, boah, also ich mag den, der stellt sich immer, das ist auch keiner, der Ausreden sucht, bitte mich nicht falsch verstehen. Aber der muss jetzt gerade wieder Welle fangen, denn das ist ja auch immer die Sache. Wenn alles läuft und aus dem Torwart, der spielt hier 50 Meter Pässe, wo der eine Cola-Dose wegschießt, super. Aber du musst ja auch Bälle halten, ne? Und der ist auch ein guter Torwart, nicht falsch verstehen, aber der hat jetzt in 2 Spielen auch Dinger drin gehabt. Das war nicht gut. Und Magdeburg muss jetzt wieder, nachdem sie eigentlich schon abgeschlagen waren in der Hinrunde, dann kam Patrick Sander, alles super gelaufen. Wir sind jetzt wieder von Platz 17 starten. Das kostet auch ganz schön viele Körner die Saison in Magdeburg. Aber die anderen, Münster, spielt einen attraktiven Fußball, ist einen Punkt vor. Bielefeld wehrt sich, zweimal jetzt Rückstand aufgeholt, gegen Kiel und gegen Dresden, einen Punkt vor. Düsseldorf haben wir besprochen. Braunschweig spielt einen unheimlich kraftaufwendigen Fußball. Auch da will der Kapitän Köhler, will zu Grasshoppers, meldet sich einfach ab, obwohl er eigentlich mal ein Vorbild war. Da ist auch viel Unruhe im Land Braunschweig. Also der Abstiegskampf, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Da kannst du wirklich mal schön Beta-Blocker bestellen.
Beta-Blocker braucht auch unser Schiedsrichter. Ich bin wieder am Anfang unserer Folge, wenn es ums Tippen geht. Wir haben zwei Viertelfinals und zwar den DFB-Pokal und den müssen wir tippen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie wir uns hier am Ende des Tages noch schlagen oder ob ich den Schiedsrichter begnügen muss und ihm sagen muss, dass er nicht ganz patrouillos ist. Dann mache ich den Neuer.
So. Nach dem Tippen habe ich noch was, aber nur schon mal als Vorwarnung. Ja, Leverkusen, St. Pauli, sage ich ein 2-1 voraus.
Ja, das wird eine ganz schöne Packung werden. Das wird eine 5-1-Nummer für Leverkusen.
Puh, okay.
Holstein-Kiel gegen den VfB Stuttgart.
Ja, du beginnst.
Das wird in der Verlängerung ein 2-1 für Holstein-Kiel.
Oh, ich traue Holstein da auch zu, richtig was dagegen zu setzen, aber ich sage in der Verlängerung einen 3-2-Sieg für den VfB Stuttgart, für den Titelverteidiger voraus.
So, dann sind wir einmal ungefähr richtig gleich und das zweite Mal liegen wir komplett
aus. Genau, DFB-Pokal hast du hier ein kleines bisschen Nachholbedarf, ne?
Danke für den Tipp, danke für den Hinweis.
Ja, ich wollte es dir einfach nur nochmal sagen, weil du bist der Tippgott. Ich werde ja auch immer darauf angesprochen, aber wenn der Gleis sagt, Elversberg kommt in die Relegation, dann wird das so sein. Das Beste war, als wir mal die zweite Runde komplett getippt haben und du hast irgendwie bei den Abendspielen hast du zwei richtige gehabt und hast gesagt, so, jetzt habe ich dich aber geschlagen und wir haben nachgezählt. Ich will es dann jetzt nicht ausführen, lieber Mike, ne?
Ja, es ist jetzt, wir sind schon bei 1 Stunde 5 Minuten. Kommt bitte zum
Ende. Okay, aber nee, ohne Scheiß, ich möchte noch eins ganz kurz sagen, weil wir mit Schiedsrichtern begonnen haben,
ja,
die, wie ich finde, nach wie vor den schwierigsten Job in dem Ganzen haben und es wäre ungefähr das Letzte, was ich machen wollen würde, weil es einfach echt schwierig ist mit diesen ganzen Emotionen. Aber ich möchte am Ende noch an einen sehr netten Menschen erinnern. Eugen Striegel ist unter der Woche verstorben. Ich glaube, 76 Jahre alt, nach einer längeren Krankheit. Und da muss ich einfach sagen, das war so jemand, den wir ganz oft im Stadion getroffen haben. Der war Schiedsrichter Beobachter, vor allem im Südwesten hat man ihn oft gesehen. Er hat damals den Pfiff des Tages beim ZDF salonfähig gemacht. Also ein Schiedsrichter erklärt so ein bisschen, was da ist. Und ich habe jetzt privat gar nicht so viele Berührungspunkte mit ihm gehabt. Aber ich finde es schön, wenn du jemanden siehst, den du über all die Jahre, der gehört dann irgendwie dazu, wenn so jemand einfach immer freundlich ist. Der war gefühlt immer freundlich, der hat immer Zeit gehabt, dir eine Antwort zu geben. Und jemand, den man gerne im Stadion getroffen hat. Und das ist doch am Ende auch, warum wir das Ganze auch machen, ob als Zuschauer oder als Berichterstatter oder vielleicht auch als Spieler. Man will sich doch in der Gruppe mit Menschen einfach gut verstehen. Und dafür war er, finde ich, ein tolles Beispiel. Und deshalb wollte ich das nochmal gesagt haben. Ein wahnsinnig netter Mensch. Eugen Striegel, er möge in Ruhe, in Frieden ruhen. Und vielleicht gibt's ja, weil wir auch schon so viele tolle Fußballer verloren haben, vielleicht gibt's ja auch ein Fußballspiel irgendwo da oben. Und das kann er dann pfeifen.
Und ich glaube, da braucht er natürlich auch richtig Bums. Denn die ganzen tollen Fußballspiele da oben musst du auch erstmal einfangen. Ruhe und Frieden, danke dir für heute und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Eier. Wir brauchen Eier.
Eier.